Worte heute vorstellen in der Predigt, also die habe ich jetzt nicht mitgebracht, sondern über die werde ich erzählen. Und das Thema der Predigt ist dann eigentlich, ich weiß auch nicht so genau, ich finde das immer voll schwer, irgendwie so meinen Predigten Themen und Titel und so zu geben. Also es geht auf jeden Fall darum, aus welcher Motivation oder vielmehr in welcher Motivation man am besten Reich Gottes baut und anderen Menschen dient. Denn da geht es ja immer viel drum, also ich denke mal, jeder, der regelmäßig in Gemeinden ist, hört das regelmäßig auch, wie das Leute gebraucht werden, die dieses und jenes machen und Ausbildungen, Seminare sind, Hauskreisleiter, Schulungen und alles mögliche andere. Und ich glaube auch, dass jeder, der mit Jesus lebt, das auch weiß und wie das Christsein auch immer etwas damit zu tun hat, dass man tätig wird. Ich behaupte mal, dass man eigentlich kaum Christ sein kann, ohne anderen Menschen zu dienen. Und dass es nicht möglich ist, mit Jesus zu leben, ohne wenigstens bewegt zu werden von ihm für andere Leute und für Mitarbeit. Und dass eigentlich jeder, der an Jesus glaubt und den Heiligen Geist hat, doch irgendwo so ein Drängen in sich drin hat, etwas zu tun mit seinem Glauben, praktisch zu werden damit und irgendwo mitzuarbeiten. Und so ist es auch, dass einige von den Bildern, die im Neuen Testament so für Gemeinde und Reich Gottes benutzt werden, dass sie etwas mit Mitarbeit zu tun haben. Beispielsweise ist im Neuen Testament ganz viel die Rede davon, dass das Reich Gottes ist wie so ein Weinberg. Und wer mal in so einem Weinbaugebiet war, irgendwo am Rhein, da gibt es ja immer Weinberge, der weiß, dass das super viel Arbeit ist, Weinberg zu haben. Und bis da der Wein raus wird, das ist echt richtig viel zu tun. Und so ist eigentlich klar, wenn Jesus sagt, wie das Reich Gottes ist wie ein Weinberg, dann sagt er, im Reich Gottes ist richtig viel zu tun. Und jeder muss da anpacken. Und ich meine, dass es ein paar sehr falsche Motivationen gibt, aus denen jemand mitarbeitet, aber dass es eben auch zwei Motivationen gibt, die total richtig sind. Und das eine ist, dass man es tut aus Liebe zu Gott. Und das andere ist dann, dass man es tut aus Liebe zu den Menschen. Und wenn dann noch beides zusammenkommt, dass man aus Liebe zu Gott und zu den Menschen das tut, was man tut, dann ist es natürlich der absolute Hammer. Und ich habe zwei Leute auf dem Herzen, die sind mir eingefallen diese Woche, sind mir sozusagen über die Bettdecke gelaufen, wie man das manchmal so sagt. Einer ist aus dem Alten Testament und einer ist aus der neueren Kirchengeschichte. Und ich fange einfach mal an mit dem aus dem Alten Testament. Und frag mal, wer außer Martin, weil er das wahrscheinlich neulich übersetzt hat, kennt denn noch Obed-Edom? Ricky, ehrlich? Nee, ne? Dachte ich mir. Ich weiß auch nicht, der Name, ich habe den irgendwann mal vor Jahren, hat mir mal irgendjemand etwas erzählt über Obed-Edom und seitdem denke ich mal, ich muss das mal nachlesen, was das eigentlich für ein Typ gewesen ist. Und jetzt kam das so die ganze Woche wieder irgendwie in meinem Hirn, die ganze Zeit so Obed-Edom und immer verwirrter so, ne, wie das halt ist, wenn die innere Stimme immer schneller redet, dann versteht man nachher gar nichts mehr. Und so habe ich mir gedacht, ich muss das mal nachlesen und mal gucken, was Obed-Edom für ein Typ gewesen ist. Und er taucht auf im Alten Testament und wenn ihr es nachlesen wollt, es ist 1. Chronik 13 bis 16. Das sind seine Kapitel, in denen er auftaucht. Und Obed-Edom, wenn man das übersetzt, ist das eigentlich ein komischer Name. Das heißt nämlich Knecht oder Diener Edoms. Und man weiß nicht so genau, was denn damit gemeint ist. Und ich habe echt ganz viele Bibelkommentare nachgeguckt, habe auch danach gegoogelt und man weiß es scheinbar wirklich nicht genau. Entweder heißt es, dass Edom ein Land ist, dann wäre Obed-Edom der Diener seines Landes oder vielleicht auch ein Diener, der aus Edom kommt. Oder manche Bibelübersetzungen oder Bibelkommentare sagen, dass es ein Gott gewesen ist, dann wäre Obed jemand, der einem Gott namens Edom dient. Kann ich mir allerdings schlecht vorstellen, weil er ja auch in Israel gelebt hat und auch ganz offensichtlich an den israelischen Gott, also an unseren Gott geglaubt hat. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jemand war, der jetzt einem anderen Gott namens Edom gedient hätte. Und alles, was über diesen Obed-Edom bekannt ist, ist, dass er jemand war, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat und der tatsächlich gedient hat. Und in diesen drei Kapiteln taucht er in drei unterschiedlichen Funktionen auf und jedes Mal hat es etwas damit zu tun, dass er eingegriffen hat, wo Not am Mann war und dass er als erster hier geschrien hat, als irgendein Job zu vergeben war. Das Ganze fängt an, damit dass die Bundeslade, das heiligste Besitztum Israels, verloren gegangen ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Bundeslade aussieht, dann guckt euch den alten Indiana Jones Film an. Da ist eine sehr schöne Abbildung davon. Da muss ich immer dran denken. Immer wenn ich irgendwo Bundeslade sehe, dann muss ich leider irgendwie an diese Kiste denken und an die Indiana Jones Szenen, wo das irgendwie richtig schön dargestellt war. Jedenfalls, die Bundeslade ist verloren gegangen, ist wieder erobert worden. Und jetzt will König David sie nach Jerusalem bringen. Und beim ersten Mal geht es total schief. Der Zug mit der Bundeslade kommt nicht bis nach Jerusalem. Jemand stirbt, als er versehentlich die Bundeslade anrührt. Und David ist total erschrocken darüber. Und er sucht jemand, bei dem er jetzt die Bundeslade unterstellen kann. Und wer meldet sich? Obed-Edom. Sie bringen also die Bundeslade zu Obed-Edom nach Hause. Und da bleibt sie 3 Monate lang. Und während dieser Zeit ist es ja das, so sinnbildlich gesprochen, eigentlich Gottes Gegenwart und Herrlichkeit im Haus dieses Obed-Edom gewesen sind. Und so heißt es auch, wie das Gott das Haus von dem gesegnet hat, eigentlich über alle Maßen. Und jetzt sieht also Obed-Edom, dass die Bundeslade und die Gegenwart Gottes etwas mit seinem Leben macht. Er sieht, dass es sein Leben verändert und dass sein Leben sich drastisch zum Positiven verändert. Und ich glaube, dass spätestens seitdem irgendetwas mit diesem Obed-Edom passiert ist und er sagt sich, Mensch, diesem Gott will ich auf jeden Fall dienen. Dann wird die Bundeslade nach Jerusalem gebracht und es ist klar, so eine Bundeslade, die kann nicht alleine reisen. Das ist so etwas Wichtiges, was da passiert, dass erstmal jede Menge Politiker und militärische Würdenträger mit der Bundeslade zusammenziehen und davor hergehen. Aber das reicht auch nicht, sondern David sagt, wenn die Bundeslade nach Jerusalem kommt, dann muss das Volksfestcharakter haben. Und deswegen stellen sie eine große Band auf und dann steht es da auch noch, dass diese Band extra dazu da war, laut zu spielen. Das tut mir richtig gut, wenn man sowas liest, irgendwie das ist richtig schön. Gibt ja manche Leute, die sagen, in der Kirche darf es nicht laut sein irgendwie und jede Band muss eigentlich wie total still sein, dass man sich noch unterhalten kann dabei. Aber das scheint nicht so der Spirit des Alten Testamentes zu sein, sondern David hat da schon gesagt, die Band, die vor der Bundeslade spielt, die muss laut sein. Und einer der Musiker, die sie dafür rekrutiert haben, war Obed-Edom. Keine Ahnung, ob der Typ vorher ein Instrument spielen konnte oder ob der nur gesagt hat, so ja, hey, wenn da einer gebraucht wird, egal, ich kann das. Hat irgend so ein Saiteninstrument gespielt, Harfe oder Zither, man weiß gar nicht so genau, was das ist. Manche Bibelübersetzungen sagen sogar, es wäre eine Art Bass gewesen. Und das macht... Aber ich meine, hey, das sag nicht ich, ne, das sagt Gottes Wort. Und das macht uns diesen Typen doch auf jeden Fall schon mal super sympathisch, oder? Ich meine, ein Bassist, der die Herrlichkeit Gottes liebt, also das ist doch jemand, also den würde ich auch bei mir übernachten lassen, wenn er zur Einweihungsparty kommen würde, definitiv. Naja, und jetzt geht also Obed-Edom mit in der Bundeslade nach Jerusalem und irgendwo in der Zeit kriegt er seinen dritten Job. Da wird nämlich ein Torhüter gesucht. Und ich habe das auch nachgeguckt und ein Torhüter ist ein Security-Typ, wenn man das heute modern übersetzen würde. Typ mit Bomberjacke, wo hinten Security draufsteht und so einer Mac-Light. Und so geht der also vor der Bundeslade her und passt auf, dass nicht irgendein Philister, Hethiter oder sonst was kommt und die Bundeslade klaut. Und das rundet das Bild für mich total ab und der Mann wird mir irgendwie immer sympathischer. Es war wahrscheinlich so ein Typ, der auch auf dem Freakstock irgendwie rumgehangen wäre und der einfach dafür sorgt, dass alles gut läuft und dass nichts an die Bundeslade drankommt. Und so wie das aussieht für mich, man kann das nicht hundertprozentig sagen, aber so wie ich das lese, scheint es so zu sein, dass dieser Mann tatsächlich auch Security-Typ der Bundeslade geblieben ist, das nicht nur eine kurze Zeit gemacht hat, sondern dass er vielleicht sein Leben lang Torwächter dieser Bundeslade geblieben ist und darauf aufgepasst hat. Und was ich damit sagen will oder weswegen ich euch den Typen vorstelle, ist, dass er ganz offensichtlich jemand war, der eine Leidenschaft für Gott hatte und der spätestens, nachdem er einmal die Bundeslade zu Hause gehabt hat und die Herrlichkeit Gottes gespürt hat, nicht mehr aufhören konnte, hier zu schreien, wenn irgendwo ein Job zu vergeben war, den es in der Gemeinde damals gab. Und dann war es egal, wie was David gesagt hätte, Obed-Edom hätte wahrscheinlich immer hier geschrien. Wir brauchen einen, wo wir die Lade unterstellen können. Ja, hier. Wir brauchen einen, der irgendwas spielt. Ja, hier. Wir brauchen einen, der Security macht. Ja, hier. Und wer weiß, was er sonst noch gefragt hat. Ich kann mir vorstellen, dass Obed-Edom immer ganz vorne war und gesagt hat, ja, ich will das machen. Und ich mag das sehr, weil das nämlich zeigt, dass Obed-Edom seine ganzen Dienste gemacht hat, nicht weil er irgendwie eine fromme Karriere machen wollte, sondern weil er Gott geliebt hat und weil er egal wo anpacken wollte und für Gott da sein wollte. Und mir kommt das oft so vor, dass in der Gemeinde so ein ähnlicher Spirit ist, also nicht überall und nicht bei jedem natürlich, aber so ein ähnlicher Spirit ist wie in der Welt. Und in der Welt ist das so, dass man das meiste aus seinen Gaben rausholt, dass man das benutzt, was man kann, um möglichst hoch auf der Karriereleiter zu gehen. Und dass eigentlich die meisten Leute, die ich so getroffen habe, davon träumen, dass sie irgendwann weiterkommen im Beruflichen. Und komischerweise ist das in der Gemeinde ganz oft genau das Gleiche, nämlich dass Leute, die mit Jesus leben, auch von einer Karriere träumen, nur ist das dann keine weltliche Karriere mehr, sondern eine fromme Karriere. Und ich weiß noch, wie das vor so ein paar Jahren war, da wollte jeder unbedingt in vollzeitlichen Reisedienst gehen, das war damals so das Größte, was zu erreichen war. Das hört man zum Glück jetzt mittlerweile nicht mehr so häufig, aber damals war das echt, da konntest du fast in jede Gemeinde reingehen und die Predigt handelte irgendwie immer davon, dass irgendjemand sich wünscht, irgendwie hauptamtlich durch die Welt zu reisen und zu predigen und Lobpreis zu machen oder sonst irgendwas. Und auch so die Prophetien, die Leute gekriegt haben, ging meistens auch so in die Richtung. Da kam es total selten vor, wie das jemand für sich hat beten lassen und Gott dann gesagt hat, ja, du wirst normalen Dienst in der Gemeinde haben, du wirst ein paar Kinder kriegen, du wirst ein super Vater sein und ja, Gott hat dich einfach lieb. Sondern meistens war das eher so, ja, Gott hat was Riesengroßes mit dir vor. Und dann stellte man sich dann vor, so ja, mindestens Reinhard Bonnke oder Delirious oder irgend sowas, je nachdem, was man gerade so richtig gut gefunden hat. So, das ist das, irgendwie, was Gott mit mir vorhat. Und Tatsache ist ja eigentlich, irgendwie, dass es, glaube ich, bei den wenigsten Leuten so ist. Und dass Gott einfach auf ganz andere Sachen guckt und dass er uns genauso segnen kann, wie wenn wir Väter und Mütter sind und einen total normalen Job haben. Und dass es nicht irgendwie darauf ankommt, irgendwelche Positionen zu erreichen, sondern dass es viel wichtiger ist, dass wir treu sind mit dem, was Gott uns gegeben hat und dass wir das, was wir von ihm haben, einsetzen und dass wir anderen Menschen dienen, weil wir unseren Gott lieb haben. Und dann ist es erstmal total egal, irgendwie, was die Position ist. Es kommt einfach nur darauf an, irgendwie, dass diese Liebe, die wir in unserem Herzen haben, einen Ausgang findet und dass wir überhaupt irgendetwas machen können. Und es ist total traurig, wenn es Leute gibt, die so sehr davon eingenommen sind, irgendwann mal dieses oder jenes in Gottes Reich zu werden, dass sie nicht mal irgendwo anfangen und irgendetwas Kleines oder Normales machen, weil sie die ganze Zeit darauf warten, wie das jemand sie anspricht, um Leiter der internationalen Seelsorgearbeit von hast du nicht gesehen zu werden und eigentlich gar nicht, wie trotzdem dieser Liebe, die sie eigentlich für Gott haben, schon mal Ausdruck verleihen, indem sie etwas völlig Normales machen. Und dieser Obed-Edom war da echt total anders. Der hat nicht da gesessen und darauf gewartet, dass König David irgendwann kommt und sagt, ja, ich mache dich zum Chefsänger, sondern der konnte auch mal ganz demütig mit seinem Bass spielen und da irgendwo in der Ecke stehen und von den meisten Leuten ungehört und ungesehen bleiben und hat trotzdem in Gottes Band gespielt und war glücklich darüber, weil er überhaupt eine Möglichkeit hatte, seinem Gott zu dienen. Finde ich eine total tolle Einstellung. Der zweite Typ, über den ich reden möchte, ist jemand, der im 20. Jahrhundert gelebt hat und 1948 gestorben ist. Und ich habe da schon einige Male drüber geredet, weil das so einer meiner drei oder vier größten geistlichen Helden überhaupt ist, nämlich Smith Wigglesworth. Ein englischer Prediger ist bekannt geworden dadurch, dass er so einer der herausragendsten Figuren der frühen Pfingstbewegung geworden ist. Und das hat mich halt auch am meisten eigentlich an ihm fasziniert, weil er jemand war, der viele Menschen zum Herrn geführt hat, weil viele Heilungen in seinem Dienst passiert sind, sogar einige Totenauferweckungen passiert sind. Und er halt einfach jemand war, der total in Gottes Kraft gelebt hat. Und oft ist das so, wenn man so jemanden sieht, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, dass der ein normaler Mensch gewesen ist. Und komischerweise, ich lese so viel Kirchengeschichte, aber trotzdem, mir geht das auch manchmal so. Ich habe immer gedacht, irgendwie Smith Wigglesworth muss irgendwie ein Übermensch gewesen sein. Und dann habe ich jetzt mal ein Video gesehen auf YouTube von jemand, der mit ihm unterwegs war, auf Predigtourneen. Und der wurde dann gefragt, so, hey, wie war es denn mit Smith Wigglesworth zu reisen? Und der schmunzelte, der alte Mann, und sagte, er furzte. Und das war so das Erste, was ihm eingefallen ist. Das Zweite war dann so, ja, er war echt der gesegnetste Mensch, den ich je gesehen habe. Und wir haben Sachen zusammen erlebt, das geht echt auf keine Kuhhaut drauf. Aber mit ihm zusammen in einem Zimmer schlafen war echt anstrengend, weil der Mann hat gepupst. Und ich habe jetzt eine Biografie von ihm gelesen, oder so biografische Ausschnitte. Und da ging es dann mal nicht irgendwie um die Zeit, wo er der große Typ gewesen ist, sondern da ging es um die Zeit, wo er angefangen hat. Und was mir bei Smith eigentlich immer schon aufgefallen ist, er ist nicht der intelligenteste Typ gewesen, möchte ich mal so sagen. Und ich meine das völlig wertfrei. Aber oft denkt man ja irgendwie so bei großen Männern und Frauen Gottes, denkt man ja an Leute, die wenigstens schon mal Theologie studiert haben oder mindestens eine Bibelschule gemacht haben. Aber das war bei Smith echt überhaupt nicht der Fall. Er hat noch nicht mal lesen können, geschweige denn schreiben, bevor er geheiratet hat. Und dann hat seine Frau ihm halt mit der Bibel lesen und schreiben beigebracht. Und es ist in allen Predigten, die ich von ihm gelesen habe, und das waren echt ein paar Dutzend Predigten, ist mir immer aufgefallen, wie einfach der war. Er hat eine ganz einfache Botschaft gepredigt, ohne irgendwelche theologischen Schnörkel. Ich habe in all den Predigten nicht ein griechisches Wort gefunden, geschweige denn ein hebräisches. Er hat nicht irgendwie mal den historischen Zusammenhang bemüht und gesagt, so ja, damals war das so und so, sondern das war immer irgendwie genauso, wie er es gelesen hat und Bibel verstanden hat, genauso hat er gepredigt. Und was ich am abgefahrensten finde, er hat noch nicht mal tagespolitische Sachen da drin. Und der Typ hat während des Zweiten Weltkriegs gepredigt. Und da ist nichts irgendwie von drin, sondern immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Und es war so, dass Smith, als er angefangen hat, da hätte keiner gesagt, aus dem wird irgendwann mal irgendetwas Großes. Denn das Problem, was er hatte, war eben nicht nur, dass er ungebildet war und nicht lesen konnte, sondern er hatte auch noch das Problem, er konnte einfach nicht reden. Klar, so mit Menschen zu zweit unter vier Augen hat geklappt, aber er konnte sich nicht auf eine Bühne stellen und predigen. Und es waren immer wieder mal, dass er dann eingeladen worden ist, weil er auch eigentlich was mit Jesus erlebt hat und er hätte eigentlich was zu sagen gehabt. Und so haben sie ihn immer wieder eingeladen und gesagt, hey, komm Smith, im halben Jahr irgendwie Gottesdienst dann, komm doch nach vorne, erzähl mal eine Viertelstunde aus deinem Leben. Und er hat immer angenommen und hat dann sich richtig darauf vorbereitet, hat Wochen und Monate lang gebetet, dass Gott ihm die Worte gibt, ist das durchgegangen, hat das wahrscheinlich geübt, irgendwie die Ansprache, die er halten wollte. Und ist dann nach vorne gegangen, hat angefangen zu weinen, hat seinen Bibeltext vergessen, hat ein bisschen rumgestammelt und hat seine Frau nach vorne gebeten. Die konnte nämlich predigen und hat die gepredigt. Und er hat super darunter gelitten, irgendwie, weil er eigentlich gerne predigen wollte, aber es hat einfach nicht geklappt. Aber er hatte so eine Liebe zu Gott und Menschen, dass er dann stattdessen alles andere gemacht hat, was er irgendwie in der Gemeinde machen konnte. Ist jeden Sonntagmorgen super früh aufgestanden, ist in die Gemeinde gefahren und hat den Ofen angemacht, damit es im Gottesdienst warm wurde. Hat die Stühle gestellt, hat die Gesangbücher hingelegt. Hat nach dem Gottesdienst für jeden gebetet, der Gebet haben wollte. Hat danach Leute nach Hause gebracht und andere zu sich nach Hause eingeladen und hat teilweise noch bis spät in die Nacht dann mit diesen Leuten einfach nur Gemeinschaft gehabt und zusammen gebetet und sie einfach so an seinem Alltag teilnehmen lassen. Hat danach, als dann irgendwie so eine andere Gemeinde war, wo ein Heilungsaufbruch war, die waren ein paar Kilometer weit weg, hat er Leuten Geld bezahlt, wenn sie krank waren, um in diese Gemeinde zu kommen und für sich beten zu lassen. Hat dann selber irgendwie, ich weiß nicht, ob er eine Kutsche hatte oder wie er es gemacht hat, aber hat selber dann wie Fahrten organisiert und sich das Auto oder was auch immer vollgepackt und ist mit Leuten dahin gefahren, irgendwie damit die Möglichkeit hatten, da Gottes Wort zu hören und für sich beten zu lassen. Und war total treu in allem, was er da gemacht hat. Und sowas beeindruckt mich total, also gerade wie vor dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich immer nur gesehen habe, so ein riesengroßer Mann Gottes, aber nie gesehen habe, wie der eigentlich dahin gekommen ist. Und ich finde fast, dass man sein Herz besser sieht in den Anfangszeiten als nachher. Und das ist für mich irgendwie was total Intensives und wie dabei rüberkommt, das zu lesen, wie dass dieser Mann irgendwie Jesus so lieb gehabt hat, dass es ihm egal war, was er machen konnte, aber er hat es gemacht. Und dass er dann auch noch fast 24 Stunden am Tag mir von Menschen umgeben war, weil er sich einfach zwei Sachen gewünscht hat, nämlich dass Gottes Kraft kommt und dass Menschen davon berührt werden und Menschen etwas von diesem Gott mitbekommen. Hey, und das ist der Charakter, den ich gerne bei Menschen sehe. Und ich finde es wichtiger, und je älter ich werde, umso wichtiger finde ich es, dass Leute einen guten Charakter haben und dass sie hinter Jesus her sind und dass sie treu sind und dass sie leidenschaftlich sind, als dass Menschen in irgendeiner Weise begabt sind. Und so rein mit dem menschlichen Auge betrachtet, gucken wir ja ganz oft wie auf Menschen und schauen, was sie für eine Begabung haben und sagen dann so, der ist ein guter Musiker, der ist ein guter Koch, der kann eine Wohnung sauber halten, die kann gut reden und was auch immer. Und sagen, wieso, das ist das, was die Menschen ausmacht. Aber ich meine, wenn Gott auf Leute guckt, dann guckt er nicht darauf, was die an Gaben haben, denn die Gaben kommen ohnehin von Gott. Sondern er guckt auf das, wie was ihr Charakter ist und wie ihr Herz ist. Und deswegen sollten wir auch, wenn wir über Menschen beten und Menschen kennenlernen, sollten wir nicht in erster Linie danach gucken, was die können, sondern wir sollten lieber danach gucken, wer sie sind. Ob es Menschen sind, die treu sind, die zuverlässig sind, die eine Leidenschaft haben, die Menschen lieben und die Gott lieben. Denn das ist das, worauf es eigentlich letzten Endes ankommt. Im Timotheusbrief steht ein schöner Vers, 2. Timotheus 2, Vers 2. Und da sagt Paulus zu seinem Schüler Timotheus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also ich habe dir was gesagt oder gegeben und du suchst jetzt nach treuen Menschen, denn die treuen Menschen, die werden auch tüchtig sein. Und ein alter Pastor von mir, Jürgen Klein, der konnte aus allem, was er gehört hat, ein Sprichwort machen und so hatte den immer zitiert und hat gesagt, Gott kann die Treuen tüchtig machen, aber er wird nicht die Tüchtigen treu machen. Also die Leute, die treu sind, denen kann Gott was geben. Aber die Leute, die begabt sind, die werden nicht treu werden. Und das ist auch so die Erfahrung, die ich in mittlerweile, ach ich weiß nicht, mehr als einem Jahrzehnt Gemeindebau so gemacht habe, ist es echt, dass die Leute, wo man menschlich meinen würde, dass die super gut sind, weil die begabt sind, das sind die Leute, die es oft nicht irgendwie schaffen, den Lauf zu vollenden, die irgendwann wieder rausfallen. Und die Leute, wo du sagen würdest, die sind nicht so begabt, aber die sind treu und die sind wirklich an Jesus dran, die werden irgendwann auch begabt werden. Und deswegen möchte ich euch das empfehlen, achtet lieber auf euren Charakter als auf das, was ihr könnt. Und investiert lieber in euer Innerstes hinein als in eure Fähigkeiten. Achtet lieber darauf, dass ihr Menschen seid, die treu sind mit dem, was Gott euch gegeben hat, als dass ihr nur in das hinein investiert, das ihr könnt. Denn wie letzten Endes ist es so, wenn euer Charakter stimmt, dann wird Gott das Seine dazu tun und dann wird auch Fähigkeit dazukommen. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Wenn du befähigt bist, wird es nicht unbedingt sein, dass dein Charakter sich verändert. Und das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, ich glaube, dass es total wichtig ist, für jeden Christen zu dienen, anderen Menschen zu dienen und mitarbeiten. Das muss nicht Mitarbeit in der Gemeinde sein, das kann auch Mitarbeit in allen möglichen anderen Bereichen zu sein. Selbst in weltlichen Diensten ist es möglich, mitzuarbeiten. Aber es muss einfach etwas passieren, wie du musst an den Punkt kommen, wo du dich selber hingibst und die Gaben, die du hast, einsetzt und wo du anderen Menschen dienst. Du wirst nicht darum herumkommen. Aber dann achte nicht so sehr darauf, was du machen kannst, sondern tu einfach, was gerade möglich ist. Sei keiner von den Leuten, die sich von irgendeiner großen Vision so blenden lassen, dass sie niemals losgehen, sondern geh den nächsten Schritt, nimm das Nächstgelegene und investier dich da rein. Reinhard Bonke hat mal gesagt, ist ja auch ein ganz unbekannter Prediger, und der hat mal gesagt, dass Jesus nicht dafür gestorben ist, damit wir in seinem Reich Karriere machen können. Und ich denke mir, Amen, das stimmt. Dafür ist er nicht gestorben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ins Rampenlicht kommen, dass wir irgendetwas besonders Großes machen und alle Leute klatschen und jubeln und sagen, toll, dass du das gemacht, sondern es geht darum, dass wir treu sein Reich bauen, ganz egal auf welcher Position. Ja, Amen, ne? Ja, super. Ich warte ja immer noch, dass mein Buch rauskommt, wie man Predigten beendet. Wahrscheinlich gibt es sogar eins, das habe ich dann aber auch ein Gebetsteam, oder?